Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Eigentlich zählt Stuttgart zu den sichersten Städten Deutschlands. Und doch hat die Stadt nun beschlossen, eine Waffenverbotszone in der Innenstadt einzurichten. Gelten soll sie ab Februar für zunächst 2 Jahre. Wozu diese Maßnahme? Ein Thema in Deutschland heute. Außerdem die Wiederholung der Berlin-Wahl. Sie birgt Chancen und sie weckt Erwartungen. Etwa bei den Grünen, die heute ihre Wahlkampagne vorgestellt haben. Und teurer Weihnachtsbraten. Die Sorgen einer Gänsezüchterin. Es passierte im ersten Corona-Sommer. In der Stuttgarter Innenstadt bewarf eine Menschenmenge Einsatzkräfte mit Flaschen, griff Polizisten an, zerstörte und plünderte Geschäfte. Die Ausschreitungen gingen als Krawallnacht in die Stadtgeschichte ein. In Folge wurde die Sicherheit in der Innenstadt zum Top-Thema und ein großes Präventionsprogramm vergangenes Jahr gestartet. Dabei hatte der Stuttgarter Oberbürgermeister immer wieder gefordert, die Stadt brauche eine Waffenverbotszone in der City. Im Sommer hat die Landesregierung dann den Weg rechtlich freigemacht und jetzt, kurz vor Jahresende, hat der Gemeinderat dieser ersten Waffenverbotszone in Baden-Württemberg zugestimmt.
Zwischen Schlossplatz und Fußgängerzone ist Stuttgart ein Schwerpunkt für vieles. Clubs, die Oper, Feiern im Park, aber auch für viele Straftaten. Nach der Randale im Corona-Sommer 2020 ist in Stuttgart jetzt mehr Polizei unterwegs. Es gibt Überwachungskameras und auch die mobile Jugendarbeit wurde wieder ausgeweitet. Dem Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper, CDU, fehlte da aber noch ein Baustein.
Ich glaube, das Wichtigste ist erstens, dass von einer solchen Waffenverbotszone eine präventive Wirkung ausgeht, weil relativ hohe Bußgelder drohen, wenn man mit derartigen Messern in die Waffenverbotszone kommt. Darüber hinaus ist von besonderer Bedeutung, dass ab jetzt die Polizei in der Waffenverbotszone dann auch die Messer beschlagnahmen und auf Dauer aus dem Verkehr ziehen kann.
Zusätzlich zu ohnehin verbotenen Waffen dürfen ab jetzt keine Messer mehr mit einer Klinge über 4 Zentimetern in die Stadt gebracht werden. Das gilt am Wochenende abends, weil da am meisten passiere. Und es sei schlimmer geworden, vor allem bei Taten mit Messern, sagt Stuttgarts Polizeipräsident Markus Eisenbraun.
Was wir aber bei Kontrolle insbesondere feststellen, ist, dass immer mehr Messer bei Kontrolle auftauchen. Man kommt, ich brauche das zum Selbstschutz. Und dieser Selbstschutzgedanke, der sollte raus.
Über die Statistik wird allerdings gestritten. Klar ist, jede 4. Tat in Stuttgart, bei der ein Messer im Spiel ist, passiert in der City. In der offiziellen Kriminalstatistik sind es in den vergangenen Jahren zwischen 50 und 80 Delikte im Jahr. Tendenz sinkend. Die Polizei hat dem Gemeinderat aber auch bisher nicht veröffentlichte Zahlen vorgelegt und da verzeichnet sie im zurückliegenden Jahr rund 250 Fälle mit Messern in der City. Wie kann das sein? Markus Eisenbraun.
Aber da die Kriminalstatistik, die sogenannte Ausgangsstatistik ist, also erst wenn der Fall durchermittelt ist, geht er an die Staatsanwaltschaft und findet dann Niederschlag in der Statistik, während die Eingangsstatistik, unsere Vorkommnisberichte, das Aktuelle abbildet. Und diesen Zeitverzug, den haben sie jetzt quasi nachgezogen. Der wird jetzt im Laufe des Jahres immer klarer.
Aber nicht jeder eingegangene Fall geht am Ende auch an die Staatsanwaltschaft. Die Kritiker im Gemeinderat überzeugen die Zahlen nicht. Das liege auch daran, dass die Polizei ihre internen Zahlen nur für ein Jahr vorgelegt hat. Das Zurückliegende eben. Damit könne man sich keinen Überblick verschaffen, kritisiert die SPD-Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Gemeinderat Jasmin Mehrgans.
Weil wir schon der Auffassung sind, dass unsere Aufgabe als Gemeinderat ist, auch die Faktenlage zu bewerten. Und wenn die Zahlen uns schlichtweg nicht genannt werden, dann können wir nicht faktenbasiert entscheiden.
Unter anderem SPD und Linke im Stuttgarter Gemeinderat halten die Waffenverbotszone für nicht ausreichend begründet. Eine Mehrheit aus unter anderem CDU, Freien Wählern und auch den Grünen haben sie nach Monaten der Diskussion aber dennoch beschlossen. Die größte Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat, die Grünen, haben sich erst später überzeugen lassen. Die monatelange aufgeheizte Diskussion habe dem Sicherheitsgefühl in Stuttgart geschadet, meint jetzt Stadtrat Florian Pitschel.
Insbesondere die Stuttgarter CDU hat mit ihrem Oberbürgermeister ein Thema für sich identifiziert, nämlich Stimmung zu machen gegen Krawalle in der Innenstadt und vermeintlich gefährliche Zonen in der Innenstadt und hat dann ja auch Veranstaltungen durchgeführt und Plakate aufgehängt mit gruselig aussehenden, dunklen Menschen, die große Messer bei sich tragen. Und das wirkt natürlich nicht beruhigend für eine Stadtbevölkerung.
Der Oberbürgermeister geht davon aus, das Sicherheitsgefühl habe schon vorher gelitten und mit der Entscheidung kehre Ruhe ein. Frank Nopper.
Ich gehe davon aus, dass wir zwar nicht alle Messerdelikte verhindern können, aber dass wir die Messerdelikte spürbar reduzieren können und dass dadurch auch das Sicherheitsgefühl der Menschen sich verbessert.
Die Innenstadt von Stuttgart ist am Wochenende schon jetzt als ein temporär gefährlicher Ort eingestuft. Damit darf die Polizei jederzeit kontrollieren und jetzt auch kleine Messer oder Elektroschocker einziehen. Die Kritiker befürchten, dass es zu vermehrt rassistischen Kontrollen kommen könnte. SPD-Fraktionschefin Mehrgans.
Also einerseits sind es zu diesen Uhrzeiten einfach bestimmte Personengruppen, die sich vor allen Dingen in der Innenstadt bewegen. Das sind oftmals junge Menschen mit einer familiären Einwanderungsgeschichte und diejenigen, die von den damit einhergehenden Kontrollen betroffen sind.
Polizeipräsident Eisenbraun widerspricht dem Rassismusvorwurf. Man kontrolliere nur, wenn etwas aus dem Ruder zu laufen drohe. Dabei helfe die neue Regelung.
Wenn wir bei Personenkontrolle von größere Gruppe oder wie auch immer, oder wenn sich Aggressionen anbahnt haben oder Auseinandersetzungen, dass wir, wenn wir Messer festgestellt haben, diese auch mitnehmen konnten.
Fast alle anderen Städte in Deutschland, die auch solche Zonen beschlossen haben, zählen laut Kriminalstatistik zu den gefährlichsten Städten Deutschlands. Über die Auswirkungen geben sie unterschiedliche Rückmeldungen. Düsseldorf hat im ersten Jahr 74 Verstöße gemeldet, Hamburg in 4 Jahren 1000. Die Kriminalitätsbelastung sei nicht immer zurückgegangen. In Leipzig will die Stadt die Zone wieder abschaffen. Es gebe kaum positive Auswirkungen auf das Kriminalitätsgeschehen, heißt es.
In Stuttgart gibt es ab Februar eine Waffenverbotszone. Unsere Korrespondentin Katharina Thoms berichtete. Es ist eine Blamage, die der Stadt hätte erspart werden müssen. Nicht alle sagen es so offen wie der Berliner CDU-Chef, viele dürften es aber denken. Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, den Bezirksparlamenten sowie zum Bundestag gab es 2021 massive Pannen in der Hauptstadt. Deswegen wird die Berlin-Wahl am 12. Februar wiederholt. Am Freitag starteten die Berliner Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf. Heute Mittag stellte die Grünen-Chefin ihre Kampagne vor. Ein Top-Thema, die Reform der Berliner Verwaltung. Frage an unsere Korrespondentin Claudia van Laak. Die Grünen wollen künftig die rot-grün-rote Berliner Regierungskoalition anführen. Wie wollen Sie das anstellen?
Ja, die Grünen, die setzen auf eine sehr reduzierte Kampagne, auch sehr personalisiert, alles zugeschnitten auf die Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Sie ist ja im Moment Umwelt- und Verkehrssenatorin und sie stellen einen Begriff in den Mittelpunkt ihrer Kampagne, der wirklich neu ist, auch für die Grünen eher neu ist, und zwar die Gerechtigkeit. Hören wir Bettina Jarasch.
Schluss mit der Gießkannenpolitik. Wir Grüne schauen uns die sozialen Bedürfnisse genau an und wir helfen denen und dort gezielt, wo es wirklich dringend benötigt wird. Es ist einfach nicht gerecht, allen alles umsonst zu geben, auch denen, die es nicht brauchen. Und deshalb sagen wir, gezielt helfen, Zeit für Grün.
Also damit setzen sich die Grünen klar von der SPD ab und auch von der Linken, denn die setzen eher darauf, alle gleich zu entlasten. Das ist eher die Politik der Sozialdemokraten und die Grünen sagen, nein, nur die sollen entlastet werden, die es wirklich brauchen, und die Besserverdienenden, das ist ja ein Teil des Klientels der Grünen, die können eben einen finanziell höheren Anteil schultern, auch in der Krise. Deshalb der Begriff der Gerechtigkeit, den jetzt die Grünen da in den Mittelpunkt stellen.
Noch vor den Grünen lag die CDU in der vergangenen Woche in den Umfragen vorn. Wie kommt's?
Ja, die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner, die CDU setzt da eben klar auf eine Wechselstimmung in der Stadt und sagt, diese Entscheidung des Landesverfassungsgerichts zur Wahlwiederholung, das ist sowas wie ein Fanal, ein Weckruf, eben der letzte Beweis dafür, dass die Hauptstadt schlecht regiert wird. So sagt es die CDU, und politische Hauptgegner der Christdemokraten sind natürlich die Sozialdemokraten, und die CDU sagt, die SPD war in den letzten Jahrzehnten immer Regierungspartei. Das heißt, sie trägt nach Ansicht der Christdemokraten eben auch die Hauptverantwortung für diese, wie sie es nennt, dysfunktionale Stadt. Und deshalb sei eben der Wechsel dringend nötig. Und Sie sagten es, aktuell steht die CDU auf Platz 1.
Die Umfragen zeigen, dass vor allem die linken Regierungsparteien, also SPD und Linke, bangen müssen. Und schauen wir auf die SPD-Spitzenkandidatin und regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Sie gilt ja als das Gesicht der Stadt. Muss sie denn um ihre Popularität bangen?
Sie muss um ihr Amt bangen. Vielleicht ist sie auch deshalb noch mehr als sonst in Berlin unterwegs. Denn es wird wirklich sehr, sehr knapp. SPD, Grüne und CDU, die sind etwa gleich auf. Giffey lässt im Moment wirklich keinen Termin aus. Sie eröffnet jeden Weihnachtsmarkt. Heute Vormittag wollte sie mit Kanzler Olaf Scholz das BMW-Motorradwerk in Berlin-Spandau besuchen. Und Giffey setzt sich auch in erster Linie von den Grünen ab, indem sie argumentiert, wir SPD machen eine Politik für die ganze Stadt, Innenstadt und Außenbezirke. Die Grünen, die machen da mit ihrer Klima- und Verkehrspolitik eher eine Klientelpolitik. Die SPD setzt eben auch ganz stark auf das Thema Entlastung und nicht auf diese Notwendigkeit von Verwaltungsreformen, Verwaltungsmodernisierung. In dem Punkt sind sich übrigens Grüne, CDU und FDP ganz einig.
Es wird also spannend. Schauen wir nochmal auf den Auftakt des Wahlkampfes. Am Freitag wurde Verfassungsbeschwerde gegen die Wahlwiederholung eingelegt vor dem Bundesverfassungsgericht. Wann ist denn da mit einer Entscheidung zu rechnen?
Also ich glaube, es geht zunächst darum, ob diese Verfassungsbeschwerden überhaupt angenommen werden in Karlsruhe. Also das wäre die erste Entscheidung. Und dann wäre erst der zweite Schritt, wann passiert das denn? Vor der Wahl, nach der Wahl? Das Landesverfassungsgericht hatte sich auch dazu geäußert in seiner Urteilsbegründung und hatte gesagt, etwaige außerordentliche Rechtsbehelfe, und das wäre eben dieser Gang nach Karlsruhe, die hätten keine aufschiebende Wirkung. Das ist der momentane Stand.
Hintergrundinfos waren das zur Wiederholung der Berlin-Wahl von unserer Korrespondentin Claudia van Laak. Vielen Dank. Die Weihnachtszeit ohne Gänsebraten ist für viele wie ein Sommer ohne Freibad. Eine Weihnachtsgans darf nicht fehlen, ob an Heiligabend oder auch an den Weihnachtsfeiertagen, traditionell natürlich mit Klößen und Rotkohl. Doch Gänse, die sind extrem teuer geworden. Sie verteuerten sich im vergangenen Jahr schon kräftig. Nun sind laut dem Verein der deutschen Gänsezüchter die Preise nochmals um etwa 40% gestiegen. Warum das so ist, erklärt uns Niedersachsen-Landeskorrespondent Bastian Brandau. Er hat eine Gänsezüchterin besucht.
So, Mädels. Das ist jetzt eigentlich ein klassischer Aufzuchtstall. Man sieht oben an der Decke die Strahler, die Tränken, die Futterschnecken.
Die weißen Vögel weichen etwas zurück, fixieren die Ankömmlinge. Andere lassen sich nicht stören. Iris Taphorn in ihrem grünen langen Mantel und den Stiefeln kennen sie schließlich gut. Sie kommt jeden Tag zu ihren Mädels in den Stall. Der ist hoch und hölzern verkleidet, mit einem großen Tor vorn und hinten.
Und hier leben ungefähr 370 Gänse derzeit drin. Auf Stroh, mit offener Tränke. Gänse sind Wassergeflügel und lieben es, wie man jetzt auch schön sieht. Diesen Komfort wollen wir ihm natürlich auch bieten. Hier ist noch sehr viel Handarbeit gefragt.
Und das sind potenzielle Weihnachtsgänse?
Das sind nicht potenzielle, sondern das sind meine Weihnachtsgänse.
Abzuholen bis zum 23.12. auf Iris Taphorns Hof in Lohne im Landkreis Vechta. Aber in diesem Jahr, auch als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine, zu einem höheren Preis.
Also eine Gans ist dieses Jahr bei uns im Hofladen 3 Euro teurer im Kilo. Und das ist zurückzuführen gar nicht mal so sehr auf die Energiepreise, sondern im Haupt eigentlich in der Mast ist es dem Futter zuzurechnen. Also das hat sich mehr oder weniger verdoppelt. Ich habe Futter für 24, 26, 27 gekauft und ich kaufe für 52, 50, 48. Also Das ist nach Adam Riese das Doppelte.
19,50 Euro pro Kilo nimmt Iris Taporn für ihre Gänse. Eine 4-Kilo-Gans kostet also etwa 80 Euro. Für eine 6-Kilo-Gans sind knapp 120 Euro fällig. Die Nachfrage sei nach wie vor da, sagt Iris Taporn. Doch wie lange noch, das fragen sich viele Gänsehalter vor dem Fest. Ein Großteil der auf deutschen Tischen verspeisten Weihnachtsgänse wird jedes Jahr importiert, meist aus Polen oder Ungarn. Wie bei einem großen Discounter, dort kostet das Kilo 9,90 Euro, also rund die Hälfte. Tiere, die auch aus Stopfleberproduktion stammten, bei dem Thema kann sich Landwirtin Taporn richtig empören.
Ich bemängel ganz, ganz scharf und kritisiere aufs Allerschärfste, dass der deutsche Staat zulässt, dass diese Teile, Gänseteile, Ententeile aus Stopfleberproduktion nach wie vor ungekennzeichnet in den Supermärkten liegen. Das finde ich ist eine absolute Doppelmoral. Wir reden über Tierwohl und importieren das größte Tierleid, was es gibt. Und stehen dann auch noch welche direkt in Konkurrenz zu unserem Tierwohlprodukt der deutschen Gans steht.
Denn dass es ihren Tieren gut gehe, darauf legt Iris Taporn Wert. Auch wenn Tierschützer das sicher anders sehen würden. Aber nachhaltig würden sie hier schon seit Generationen wirtschaften. Mit einem geschlossenen System vom Ei bis zur Schlachtung. Die Direktvermarktung von Gänsefleisch ist dabei nur ein Standbein. Hauptgeschäft sei das Ausbrüten von Eiern, die die Elterntiere hier während der Brutperiode von Frühjahr bis Herbst täglich legen. Die brüten sie aus für andere Gänsemester oder verkaufen die Eier, die dann woanders ausgebrütet werden. Zum Brüten aber braucht es Wärme und damit Gas und Strom. Und weil Energie teurer geworden ist, hat Iris Taporn für die kommende Saison schon jetzt umdisponiert.
Um dem vorzubeugen, dass ich nicht meine Gänse unter Preis verkaufen muss und in Konkurrenz mit den anderen Ländern, die bessere Bedingungen in der Energieversorgung haben, in Konkurrenz trete, habe ich mich jetzt schon entschlossen, die Bruteier, die den freien Handel bedienen, für gewöhnlich diesen kleinen Prozentsatz, den verkaufe ich wöchentlich ins EU-Ausland. Das wird dort kostengünstiger gebrütet und von dort gehandelt und vielleicht auch wieder nach Deutschland gebracht. Ich kann es nicht sagen.
Zu groß sei ihr die Unsicherheit, inwiefern ihr Betrieb von der angekündigten Gas- und Energiepreisbremse profitiere. Doch die gestiegenen Preise für Geflügel haben noch einen anderen Grund, ein Problem, das inzwischen endemisch geworden ist, die Vogelgrippe. Im vergangenen Sommer war auch Iris Taporns Hof betroffen, 2400 Tiere mussten sie töten. Zwar gibt es eine Entschädigung, doch die sei nicht kostendeckend.
Ein Elterntier hat einen Wert von 200 Euro und wir bekommen nur 50. Das heißt, 150 Euro pro Tier bürdet mir der Staat auf, wenn ich von der Vogelgrippe betroffen bin. Das ist bei keinem anderen Geflügel so der Fall, dass der Staat Betriebe an den Rand der Existenz bringt.
Tierwohlkennzeichnungen, Vogelgrippe, gestiegene Energiepreise. Iris Taporn engagiert sich in landwirtschaftlichen Verbänden, spricht auch mit Politikerinnen und Politikern und ist doch frustriert, weil Dinge so lange dauern. Bedingungen, bei denen auch unter den Gänsezüchterinnen und Züchtern viele ans Aufhören denken, sagt sie.
Wir leben wirtschaftlich in einer riesigen Gefahr und sind einer großen Willkür ausgesetzt. Und hätten Sie Lust, einen Betrieb zu führen und zu leiten, wo jeden Tag jemand kommen kann und Ihnen 150 Euro pro Tier Verlust dalässt? Wo sie gar nicht wissen, habe ich überhaupt mit den Rahmenbedingungen, die gesetzlich gerade da sind, habe ich überhaupt noch eine Zukunft?
Auch der Weihnachtsbraten wird teurer. Die Sorgen einer Gänsezüchterin. Sie hörten eine Reportage von Bastian Brandau. Und mit diesem Programmhinweis endet Deutschland heute. Fürs Zuhören dank Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.